Das Thema heute ist Erziehung durch unseren himmlischen Vater. Gestern haben wir über den Vater gesprochen, über sein Herzensanliegen. Und heute reden wir über die Erziehung durch den Vater. Was ist das Ziel der Erziehung? Wenn wir kein Ziel haben, dann werden wir ziellos unterwegs sein. So, Erziehung ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben, auch im geistlichen Leben. So, die Erziehung. Und in der Heiligen Schrift lesen wir in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Etwas Neues ist geschaffen. Eine neue Geburt. Und zur Illustration haben wir jetzt ein kleines Baby da. Passt schon. Wenn man jetzt fragen würde, ist dieses Kind vollkommen? Dann würde die Mutter und der Papa sagen, selbstverständlich, das Kind ist vollkommen. Und jetzt schauen wir uns das Kleine an. Es ist wirklich vollkommen. Es hat zwei Ohren, zwei Augen, einen Mund. Und es schreit, das Zeichen, dass es lebt. Und die Mutter, alle würden sagen, das Kind ist vollkommen. Und jeder hat seine Freude an dem kleinen Kind. Und jetzt fragst du das kleine Kind noch, was ist dein Glaubensbekenntnis? Was hat das Kind für ein Glaubensbekenntnis? Wer weiß es? Bitte? Ja? Ein voller Bauch und saubere Windeln. Das ist das Glaubensbekenntnis des kleinen Kindes. Und jetzt, wie geht es mit dem Baby weiter? Es wird ernährt. Regelmäßig ernährt. Die Mutter weiß, das Kind braucht Ernährung. Und so lesen wir in der Heiligen Schrift, seid begierig nach dem Wort Gottes, wie das neugeborene Kind nach der Milch. So begierig, damit es wächst und sich entwickelt. Und die Eltern schauen sich immer wieder das Kind an und alle zwei Monate oder was geht man zur Mutterberatung und dann wird das Kind auf eine Waage gelegt und dann schaut man, aha, es hat wieder ein Kilo zugenommen und hat sich gut entwickelt und es geht vorwärts. Und dann irgendwann sagt es nochmal Mama. Und da sind alle begeistert. Es kann schon Mama sagen. Und alle sind glücklich. Und irgendwann später Papa. Und da geht es dann weiter und es wird ernährt. Und von was erwartet man sich von dem kleinen Kind? Überhaupt nichts. Außer, dass es einfach wächst und fröhlich ist. Und alle schauen rein, hast du ein hübsches Kind, hast so ein liebes Kind. Und alle sind begeistert. Und trotzdem denken die Eltern an ein Ziel. Was ist das Ziel der Erziehung dieses Kindes? Was erwartet ihr euch, wenn das Kind 5 Jahre alt ist? Jetzt haben wir keinen 5-Jährigen hier. Aber zwischen dem Säugling und dem 5-Jährigen ist ein riesiger Unterschied. An Entwicklung. Dort wäre es zu wenig beim 5-Jährigen, wenn der 5-Jährige genauso wäre wie das Baby. Nur essen und schreien. Und hin und wieder lächeln. Sondern der 5-Jährige, der kann schon laufen, er kann schon einige Dinge tun, er entwickelt sich schon zur selbstständigen Persönlichkeit. Und wie schaut es aus mit Mathe? Mit Rechtschreibung, mit Geschichte, mit Algebra? Ja, der Kleine kann das noch nicht. Aber schon langsam lernt er schon, ja, 1 Euro und 2 Euro und 2 Euro und 3 Euro und 5 Euro habe ich schon in der Kasse. Der Opa hat mir das gegeben, die Oma hat mir das gegeben. Beim Geburtstag bekomme ich das. Mama, ich möchte was kaufen, was kostet das? Und schon langsam lernt das Kind umzugehen mit diesen Begriffen. Es wächst, es kriegt Verständnis. Und die Eltern beobachten das Kind. Und das Kind kommt in den Kindergarten. Und dort ist eine gewisse Entwicklungszeit. Aber würdest du von einem 5-Jährigen verlangen, dass er jetzt mit der U-Bahn von München Nord nach München Süd fährt? Du erwartest das gar nicht von einem Kleinen. Oder dass der sich selber durchschlägt durch das Leben. Er braucht noch Hilfe von seinen Eltern. Aber er wird erzogen. Und die Eltern sagen sich, okay, das sind Fortschritte. Und dann kommt der Kleine in die Schule und er beginnt mit ABC. Im ersten Jahr kennt er dann die ganzen Buchstaben schon. Dann lernt er lesen. Und es entwickelt sich das Kind. Und die Eltern sagen dann manche Dinge, nein, das geht nicht. Aber zum Neugeborenen sagt man jetzt nicht, du musst gehorchen. Aber zum 5-Jährigen, vom 10-Jährigen erwartet man sich schon Dinge. Und trotzdem ist das Fünfjährige vollkommen. Er hat zwei Ohren, er hat zwei Augen, er ist, wenn er gesund ist, hat er die Gliedmaßen alles. Er ist schon ein vollkommenes Kind. Und trotzdem nicht vollkommen in der Erziehung für unsere Ziele. Und so geht es weiter. Mit 10 Jahren ist das Kind schon viel weiterentwickelt. Vollkommen und trotzdem nicht vollkommen. Und man schaut ganz genau, aha, es entwickelt sich sehr gut. Die Ziele, die wir uns gesetzt haben in der Erziehung, wir sind sozusagen gut unterwegs. Wir erwarten vom 10-Jährigen nicht das, was wir vom 15-Jährigen erwarten können. Und trotzdem geht es in diese Richtung. Und dann gibt es Lernzielkontrollen in der Schule, wo man schaut, aha, hat er das, schafft er diese Klasse oder muss er es wiederholen? War er fleißig? Was haben wir beigetragen, damit er diese Ziele erreicht? Und so sehen wir in der Heiligen Schrift genau dieses Prinzip. Wenn wir gläubig geworden sind, sind wir vollkommen in Christus. Es gibt nichts auszusetzen. Gerechtfertigt, geheiligt, vollkommen gemacht in Christus. Aber wir haben jetzt eine Entwicklungsphase, die uns reif macht, die uns vorwärts bringt. Und eben die erste Phase ist die Milchphase. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. Seid begierig nach dem Wort Gottes. Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit er durch sie wachset zur Rettung. Wachstum zur Rettung. Und die Frage ist, wovon muss man errettet werden, wenn man schon gläubig ist? Und sehr oft vermischt man diese Dinge, Errettung von der Hölle und Errettung von der Welt oder von meinem sündhaften Wesen. Das ist die Errettung, um die es jetzt hier geht. Dies ist der Wachstum, der Fortschritt von meiner Errettung, von meinem sündhaften Wesen, von meinen schlechten Gewohnheiten. Ich muss errettet werden. Ich muss verändert werden. Das ist das Thema da. Und wenn wir im 1. Korintherbrief lesen, dann sehen wir im 1. Korinther 3, 1 bis 3, wo der Apostel Paulus ihnen schreibt, er sagt zu ihnen, schau her, ich bin gar nicht glücklich mit eurem Wachstum, mit eurem Fortschritt, denn ich kann zu euch nicht reden wie zu Vernünftigen, zu Geistlichen. Ich muss jetzt wieder dort anfangen, wo ich schon längst gewesen wäre. Manche kennen das von der Schule. Jemand kommt in eine höhere Schule und dann der Lehrer, der jetzt die Schüler in Mathis bekommt, prüft sie ab und sagt, Moment, das solltet ihr ja schon alles können. Wir müssen wieder anfangen, ich muss wieder die Grundlagen setzen, die schon längst gelegt sein sollten. Es kostet mir Zeit, weil der Lehrer vorher schlampig war, von den Kindern nichts verlangt hat. Und er war aber der Freund der Schüler. Weißt du, dieser Klassenlehrer, bei dem brauchen wir nicht viel lernen, wir haben eine schöne Zeit. Wer war der Leidtragende? Nicht der Lehrer, er hat sich's leicht gemacht. Eigentlich, die Schüler haben darunter gelitten, weil sie nichts gelernt haben. Zu wenig gelernt haben, um dann weiterzumachen. Und so schreibt der Apostel Paulus, und ich, Brüder, könnte nicht zu euch reden als Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Das Baby bekommt keine feste Speise. Das bekommt Milch. Der Magen ist nicht zugerüstet für feste Speise. Noch nicht. Mit der Zeit. Und wenn es dann feste Speise hat, dann sagt das Kind, okay, Milch, wer macht denn da Milch? Fragt den kleinen Buben, ob er noch bei der Mutter trinken möchte. Na, hier ist schon groß, kein Flascherl mehr. Und Paulus sagt, schau, ich brauche noch Milch. Ihr habt keine gewöhnten Sinne. Ihr seid noch unmündig. Ich kann über geistliche Dinge nicht reden, die eigentlich wichtig wären für euch, für euer geistliches Leben. Ich muss wieder ganz und anfangen. So, es ist kein Kompliment, wenn man nicht vorwärts kommt. Im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 5 das Gleiche. Da steht 5, Vers 11 bis 14, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Im Hören träge geworden. Ihr sitzt in der Versammlung, aber ihr passt gar nicht auf. Ihr geht in die Bibelstunden, aber ihr seid unvorbereitet. Ihr horcht gar nicht hin. Ihr lernt gar nichts. Denn während ihr der Zeit nach schon Lehrer sein solltet, ihr solltet in der Lage sein, andere zu lehren, seid ihr selber nicht in der Lage, es zu verstehen. Habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsaussprüche Gottes sind. Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Als solche, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. So, wenn du geistlich nicht wächst, nach einiger Zeit, wenn man sagt, du sollst schon Lehrer sein, sollst andere schon belehren, die jetzt gläubig werden, die in die Schule kommen, du könntest es weitergeben. Unser älterer Sohn bringt dem jüngeren Sohn Dinge in Mathematik bei. Er muss weiter sein wie der Jüngere. Obwohl der Jüngere sagt jedes Mal, wenn er mir was erklärt, ist es falsch. Höhere Mathematik. Aber umso länger du dich beschäftigst, du solltest Lehrer sein. Jeder von uns sollte ein Lehrer sein in geistlichen Dingen nach einer gewissen Zeit. Vom Baby erwarten wir nichts. Und trotzdem freuen wir uns über das Baby. Über den Fünfjährigen, der muss schon ein bisschen was können. Aber wir sind auch glücklich über ihn und freuen uns. Aber er muss noch nicht Englisch, Französisch und Spanisch können, geschweige von Russisch und Chinesisch. Aber er ist fünfjährig. Und trotzdem sagt man, er könnte schon vielleicht mehr können. Und so ist es in geistlichen Dingen auch. Ihr seid noch unkundig. Ihr seid noch, die Grundsachen solltet ihr verstehen. Was sind die Grundsachen? Dass man über Erlösung, über das Heil in Christus, über Wiedergeburt, über die Themen vom Heiligen Geist, über Gemeindethemen, das sind Grundthemen, die ganz am Anfang erklärt worden sind. Wenn man den ersten Thessalonikerbrief liest, bin ich immer wieder erstaunt, in welch kurzer Zeit der Apostel Paulus ihnen geistliche, große Wahrheiten vermittelt hat. Und er sagt, und ihr wisst das alles schon, über die Wiederkunft, über die Endzeit und über diese Sachen. Und da im Hebräerschreiber, die haben gut begonnen und jetzt sind sie zurückgefallen, sie sind träge geworden. Unmündig, die feste Speise ist aber für Erwachsene. Für Erwachsene, die feste Speise. Und da geht es um den hohen Priester. Die Aufgabe des hohen Priesters, wer hoher Priester ist, wozu er hoher Priester ist, was er für uns tut, während wir unterwegs sind. Sag ich, kann über dieses Thema gar nicht mit euch reden. Weil ihr die anderen Sachen gar nicht versteht noch. So, das ist auch wirklich kein Lob an die Hebräerchristen. Wozu sollen wir, wo sollen wir hinkommen, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen? Geübte Sinne. Wir müssen uns üben in diesen Dingen, geübte Sinne. Wir lernen Gott immer besser kennen, dann kannst du sagen, das weiß ich, das will Gott nicht. Weil du geübte Sinne hast. Du kennst Gott jetzt. Wenn ein Fünfjähriger kommt zum Papa und Mama und sagt, Mama, kann ich das oder jenes tun? Und er kommt immer wieder und er fragt. Und das Fragen ist ja eine tolle Sache, weil es eine Lernmöglichkeit ist. Kinder, die fragen. Aber sie kommen immer wieder. Das kann ich dieses und jenes tun. Wenn ein Zehnjähriger die gleichen Fragen stellt wie ein Fünfjähriger, bist du genervt. Sagst du, er stellt immer so Fragen. Wenn du nach 10 Jahren gläubig sein bist und den Herrn noch fragst über Dinge, oder sagst, ich muss den Herrn fragen, ich weiß nicht genau Bescheid, sagt der Herr, du bist ja nur ein Säugling. Das musst du einfach schon wissen. Für gewisse Sachen brauche ich Gott wirklich nicht fragen. Ich brauche nicht fragen Sonntagmorgens, Herr, soll ich heute in die Versammlung gehen? Was ist dein Wille? Oder soll ich das Wort Gottes lesen? Oder soll ich Geschwistern helfen? Oder soll ich dieses und jenes tun? Ich kenne den Willen Gottes. Und was, wenn du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, dem ist es Sünde. Du hast schon eine gewaltige Verantwortung bekommen. Du bist schon reif geworden. Und in allen Dingen brauchen wir Fortschritt. Und du darfst jetzt einen Junggläubigen mit einem Altgläubigen nicht vergleichen. Von dem kannst du nicht das Gleiche erwarten wie vom anderen. Und es ist eine unsinnige Sache, einen Junggläubigen Haufen raufzupacken und ihn einzuspannen. Der geht dir drauf dabei. Er hält das gar nicht durch. Da muss man sparsam umgehen. Vielleicht manchmal die Zügel ein bisschen anziehen. Aber den anderen muss man ein bisschen Gas geben. Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Barack Obama wird erzählt von seiner Mutter, sie hat ihn vor Tagesanbruch aus dem Bett rausgehauen, oder gesagt, aufstehen, und er muss Englisch lernen. Er muss der englischen Sprache mächtig sein. Sie haben damals in Indonesien gelebt, vor Morgengrauen. Ihr Ziel war, mein Sohn, der wird eine Ausbildung bekommen, der muss etwas können. Und ich werde dafür sorgen, dass es bekommt. Und er sagt auch jetzt von sich selber, ich bedanke all diesen Möglichkeiten eigentlich meiner Mutter. Sie hat geschaut, dass ich auf die Universität gekommen bin. Sie hat sich eingesetzt, damit ich etwas lernen kann. Sie war dahinter. Von einem anderen Amerikaner, ich weiß nicht, da gibt es ein Buch über dieser Hirnchirurg, der hat ein Buch geschrieben. Und dann seine Mutter, Alleinerzieherin, das war auch ein Afroamerikaner, so sagt man ja heute. Und die hat zwei Buben gehabt. Und sie hat zu den Buben gesagt, ihr geht ins Haus und ihr lernt jetzt einige Seiten vom Telefonbuch auswendig. Und wenn ihr das könnt, könnt ihr wieder rausgehen spielen. Und dann hat sie verlangt, dass sie jede Woche ein Buch oder weiß nicht was lesen müssen. Und der hat das gemacht. Und dann hat sie gesagt, könntest du wieder spielen gehen. Hat das durchgezogen. Und es sind unwahrscheinlich wie viele Kinder geworden. Tüchtige Kinder. Weil die Mutter Ziele gehabt hat, mein Sohn wird nicht in den Ghettos groß werden. Meinem Sohn gebe ich eine Grundlage. Aber ich muss mit ihm arbeiten. Und das Schöne ist, dass irgendwie das noch mit positiver Art hinübergebracht wird. Aber wenn man dem Kind gesagt hat, möchtest du lernen, möchtest du länger schlafen, willst du heute die Zähne putzen oder nicht, oder aufräumen, möchtest du das dem Fünfjährigen sagen, der das Zeug herumliegen hat, möchtest du das machen? Da fragst du ja nicht. Du weißt aber, was ist gut für das Kind. Was ist das Ziel der Erziehung? Was ist das Ziel der Erziehung? Jetzt sind wir bei den Maßnahmen der Erziehung. Was ist das Ziel der Erziehung? Ein Wort.
Reife.
Bitte?
Reife.
Reife, ja. Vollkommenheit.
Selbstständigkeit.
Aber grundsätzlich, um das Kind zu beschreiben. Warum erziehe ich mein Kind so und so? Sicher ist es auch gut für mich. Aber es ist zum Wohl des Kindes. Du musst immer das Wohl des Kindes im Auge behalten. Und was du denkst, was gut ist für das Kind, das tu für das Kind. Und natürlich die Vollkommenheit ist das oberste Ziel. Warum möchte Gott uns erziehen? Wozu möchte er uns erziehen? Wozu möchte Gott uns erziehen? Sind ja schon Kinder Gottes? Zu seinem Ebenbild. Er möchte Erwachsene in Christus haben. Er möchte reife Menschen haben. Gott sagt, wie du jetzt erzogen wirst, so wirst du die Ewigkeit verbringen. Denn Erziehung hat ein Ziel für die Ewigkeit. Wenn wir unsere Kinder erziehen, sagen wir, wenn die erwachsen sind, müssen sie in diesem Leben zurechtkommen. Und ich gebe ihnen das mit, da weiß ich, sie kommen zurecht. Es gibt zwei Dinge, die du deinem Kind beibringst. Und dann kann das Kind, egal wo auf der Welt leben, es wird sich überall durchsetzen. Zwei Sachen, nicht mehr. Du kannst nach Österreich gehen, schlägst dich durch. Nach Russland, nach China, nach Amerika, Südamerika, du wirst dich überall durchschlagen. Wenn du zwei Dinge gelernt hast. Das ist keine Wissenschaft.
Gehorsam.
Verantwortung, das gehört irgendwie zu Gehorsam dazu, Verantwortung oder nur im Bereich Verantwortung. Jeder von uns muss irgendwann arbeiten, arbeiten lernen. Nachbarin hat mir vor kurzer Zeit gesagt, sag's mal, jetzt muss ich mit meinem Mann wieder so streiten. Nämlich unser 15-jähriger Sohn, der hat beim Garten umgegraben und der Sohn sagt, mich freut es nicht. Und sie sagt, er muss arbeiten. Der Vater hat dann gesagt, lass ihn doch gehen. Er muss ja noch genügend arbeiten im Rest seines Lebens. Ja, er hat recht, er muss noch genügend arbeiten im Rest seines Lebens, aber wann lernt das? Wenn es mit 15 nicht lernt, mit 20, mit 25 wird es schwierig werden für ihn, sich zu überwinden. Und dort ist es immer schwer. Wenn der Kleine, wenn Hänschen es lernt, sagt man, geht es einfach. Das Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wenn du tüchtige Menschen haben möchtest, arbeitsame, müssen sie als klein beginnen. Mit was ihnen zumutbar ist. Und du bringst ihnen das bei und immer manchmal müssen sie über die Grenze gehen. Wie beim Fußballtraining. Die ganz guten Fußballspieler sind nach dem Training am Platz geblieben und haben nur extras Dinge getan. Für sich selber extra. Die ganz guten. Und das sind die Besten. Sie haben gesagt, okay, ich bin schon gut, aber ich möchte besser sein. Die haben noch Schussübungen gemacht. Oder im Basketball, bis schon Fenster waren, in den Korb geschmissen. Stundenlang. Wir wissen von Beckham, kennt ihr den Beckham? Sein Papa hat mit ihm stundenlang trainiert, Flankenschießen. Und es gibt kaum einen Spieler auf der Welt, der so gut Flankenschießen kann, wie der Beckham. Er ist gefürchteter Freistoßschütze. Der Papa hat Zeit stundenlang, tagelang am Fußballplatz mit ihm verbracht. Üben, üben, üben. Natürlich, der Kleine hat es ja wahrscheinlich ganz gerne gemacht. Aber es war dem Papa sein Ziel mit dem Buben. Und so von nichts kommt nichts. Und Gott macht mit uns diese Trainingseinheiten durch. Schau, wie denkt Gott in dieser Situation? Und du wirst staunen manchmal, wenn du die Bibel liest und sagst dir, das checke ich eigentlich nicht ganz. Nehmen wir mal einen Kolosserbrief her. Der Apostel Paulus schreibt den Kolossern in Kapitel 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und jetzt liest du das einfach, das betet er. Was denkst du dabei, wenn du das liest? Denkst du, dass die vollkommen sind? Ihre Liebe zu allen Heiligen. Wenn ich das lese, denke ich mir, wow, die sind ja schon weiter gewesen, wie ich vielleicht jetzt bin. Liebe zu allen Heiligen. Und dann möchtest du meinen, die brauchen keine Unterweisung mehr. Die haben wir das schon vollkommen gecheckt. Gläubig geworden und schon Liebe zu allen Heiligen und eingesetzt und Gaben gegeben. Und dann liest du Kapitel 1 weiter, im Vers 28. In Jesus Christus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfe und ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. So, da hast du den Eindruck, na, sie sind noch nicht vollkommen. Ich setze mich ein. Es geht vorwärts. Dann liest du Apostelgeschichte 20. Apostel Paulus sagt, ich war in Ephesus unter euch und habe jeden einzelnen von euch Tag und Nacht unter Tränen ermahnt, am Herrn zu bleiben. Jeden einzelnen Tag und Nacht unter Tränen. Siehst du? Vollkommen in Christus, oder Apostel Saulus, Paulus sagt, ich muss ihnen Dinge beibringen. Und ist es leicht gegangen? Ist Erziehung eine Sache, die immer locker geht? Für die Eltern, für die Lehrpersonen, für die Erziehungsberechtigten? Es ist ein gewaltiger Einsatz. Tag und Nacht unter Tränen. Du sitzt mit deinem Sohn vor dem Mathebuch und du stockst mit ihm und denkst, geht das einfach nicht ein, Deutschen? Selber deine eigene Schwäche oder was immer. Und du denkst, oh, wir müssen lernen, 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 damit der Kleine oder die Kleine oder die Jugendliche die nächste Prüfung schafft. Dass es vorwärts geht. Tag und Nacht der Einsatz. Aber du hast ein Ziel davor. Sagst irgendwann das Abitur oder diese Prüfung und dann. Und dann geht es vielleicht weiter. Einsatz. Es ist nicht von selber gegangen. Und dann im Kolosserbrief sagst du Tag und Nacht, alle Heiligen lieben sie. Und dann kommst du zu Kapitel 3. In Kapitel 3 steht, hypothetische Frage, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das heißt, wenn ihr wirklich gläubig geworden seid, dann gibt es noch einiges zu tun. Trachtet nach dem, was da oben ist. Und jetzt beginnst du, über dein Leben nachzudenken. Und in dein Leben ist wie ein Garten, ein verwilderter Garten. Wer einen verwilderten Garten hat, weiß, es müssen Gebüsche ausgerissen werden, es muss Unkraut entfernt werden. Ansonsten bist du immer hinten dran. Da steht nun, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht. Radikalste Maßnahmen. Geh um mit radikal mit diesen Dingen. Das wird immer aktueller für unsere Zeit, wo man Geschwistern Dinge beibringen muss. Unzucht. Wir kommen in eine säkularisierte Welt, wo Pornografie überall ist. Und was abgeht, bin dankbar, dass ich nicht Gott bin, dass ich das Zeug nicht alles sehen muss, was hinter den Mauern läuft. Und auch unter Gläubigen. Und da sagt er, schau her, tötet die Sachen. Seid radikal. Es gibt Sünden, mit denen kannst du nicht spielen. Und eine davon ist Pornografie, Unzucht. Das ist nicht eine Sache, wo du einfach sagst, oh, das mache ich locker. Sondern die Schrift sagt, fliehe dieser Lust, sei radikal, alles vernichten, was irgendwo andeutungsweise in diese Richtung geht. Und diejenigen, die mit dem Computer arbeiten, wissen darüber Bescheid. Herr, reinige mich, durch und durch. Ich möchte das Zeug nicht sehen. Und wenn es geht, wenn du die Fähigkeit hast, alles weg, was nur gibt. Es verunreinigt dich. Satan hat zwei Strategien. Es ist Sexualität und es ist Habsucht. Das sind die zwei Sünden in Deutschland, das sind die zwei Sünden in Österreich, das sind die zwei Sünden in Amerika, das sind die zwei Sünden auf der Welt. Hüte dich von den Philisterinnen, hüte dich von dem Gold von Jericho. Das ist der Spruch von meinem Jüngsten immer. Sag ich, von was musst du dich aufhüten? Ja, von den Philisterinnen und von dem Gold von Jericho. Das ist unser Spruch. Ja, es ist aktuell, weil das ist die Wirklichkeit. Und da gibt es kein Pardon, sondern da musst du radikal sein. Ansonsten holst dich wieder ein. Und das muss dein ganzes Leben sein. Nicht, wenn du jetzt 25 bist, sondern auch wenn du 50 bist, wenn du 70 bist, bis zum Ende. Die Reinheit auf dem Gebiet ist eine wesentliche Sache. Und tötet es. Ansonsten wirst du vom Feind benutzt werden. Gibst du ihm wieder eine Landungsbrücke in dein Leben, wo er dich wirkungslos machen kann. Es sagt auch schon her, der Zorn Gottes kommt über die Welt, wegen dieser Dinge. Und du erziehst jetzt deine Kinder, du erziehst die Gläubigen in diesem Bereich und du sagst ihnen, machst dort Fortschritt. Du brauchst Fortschritt. Und es ist nötig. Und so jetzt zählt all diese Dinge auf. Ausziehen, diese Dinge müssen weg. Und wenn dein Kleiner 5 Jahre alt ist, kommt er vom Kindergarten nach Hause und auf einmal verwendet er ein Wort, das wirklich, das darf nicht wahr sein. Der verwendet ein vulgäres Wort. Er selber weiß gar nicht, was es heißt, aber er hat es im Kindergarten mitgebracht. Ja, das haben sie im Kindergarten gesagt. So bringst du deinem Kind bei, nein, das sagst du nicht mehr, das ist nicht schön. Das darf man nicht verwenden. Und der Kleine weiß dann, um was es geht vielleicht. Und die im Kindergarten wissen es vielleicht auch nicht, aber sie haben es zu Hause gehört, bei ihren Eltern. Und so bringst du deinen Kindern bei, wie man spricht, was man spricht. Kein faules Wort kommt aus deinem Mund. Höflichkeitsformen, Umgang, Dankeschön, Bitteschön, Respekt vor den Menschen. Das bringt man dem 5-Jährigen bei. Sag schön Danke. John Lennox hat einen kleinen Buben gehabt, der Mann war 4 Jahre alt. Haben sie uns besucht, ganz ein wiffer Kerl. Und Vreni ging, zweieinhalb. Geht der zur Tür hin und die Vreni auch, macht einen Schritt zurück, sagt er, Ladies first. 2,5 Jahre alt. Ladies first. Ja, wo lernt man diese Dinge? Im Elternhaus lernen sie diese Dinge. Respekt, Wertschätzung. Das kommt aus deinem Mund, von deinem Kind heraus. Und du, lieber Papa, liebe Mama, ihr sorgt dafür, dass dein Kind sprachlich einen sauberen Umgang lernt. Und ihr erklärt ihnen diese Dinge. Dort beginnt es. Wo lernen sie Höflichkeit? Respekt. Den Egoismus hinten anstellen. Wir erziehen nicht kleine Rebellen, wir erziehen nicht kleine Tyrannen, aber sie werden zu dem, wenn man keine Zügel anlegt, wenn man sie nicht beschneidet in ihrem Bereich. Und solange sie klein sind, geht es ganz leicht. Sie lernen das. Und mit der Zeit beginnen sie so zu denken wie du. Ganz einfach. Wenn ich jetzt so dein kleiner Hansi, ich weiß in Bayern, was ist der Lieblingsname? Seppi. Ja, Seppi. Der kleine Seppi ist draußen im Spielen. Er ist absolut dreckig. Er hat sich ausgetobt. Und er kommt zur Haustür zu Mama. Mama sagt, komm rein, er kommt daher. Auf und auf dreckig. Und es ist was Schönes. Dreckige Kinder sind was Schönes. Es sind gesunde Kinder. Und die haben sich wohlgefühlt. Aber sie können so nicht in die Wohnung eingehen. So, die Mama zieht ihn aus. Sagt, Seppi, das müssen wir ausziehen, wird alles schmutzig. Seppi, okay. Lass aber sicher gehen, kriegt die neuen Klamotten an und geht ins Haus. Und mit 5 Jahren sagt die Mutti, Seppi, Schuhe ausziehen. Jetzt hat Seppi schon verstanden. Ich muss die Sachen ausziehen. Und jetzt checkt es und zieht es von selber aus. Und mit 7 Jahren kommen seine Freunde und alle sind dreckig. Und jetzt geht es zum Reingehen, weil sie von der Mutter ein Eis bekommen oder heiße Schokolade. Und dann sagt der Seppi zu seinen Freunden, Schuhe ausziehen. Sonst wird drinnen alles dreckig. Ja, warum? Bei uns zu Hause brauchen wir keine Schuhe ausziehen. Ja, aber bei uns schon. Wir haben einen schönen Teppich, schönen Boden, die Mama mag das nicht und der Papa noch weniger. So, wir ziehen uns aus. Sie ziehen sie aus und dann geht's rein. Und der Seppi weiß schon, was die Mutter möchte und was der Papa will. Und so wird er größer und auf einmal ist es Teil seines Lebens geworden. Es ist für ihn total selbstverständlich, sich die Hände zu waschen, die Zähne zu putzen, die Schulaufgabe zu machen und nachher geht's wieder raus zum Spielen. So, du bringst deinen Kindern die Dinge bei. Und dann sagen die manchmal die Kinder, ja, meine Nachbarn, die brauchen das nicht tun. Die Nachbarkinder, die brauchen nicht gehorchen, die haben so viel Taschengeld und. Und du musst den Kindern erklären, dass die es einmal schwer haben werden im späteren Leben. Sie lernen nicht sparen, die haben vielleicht mehr, beneidet nie, denen mehr geht, aber du hast wenigstens einen Papa und eine Mama, die sich um dich kümmern, die Zeit für dich haben. Was ist da jetzt lieber? Ein bisschen Taschengeld oder ein bisschen mehr Taschengeld und keine Mama und keinen Papa zu Hause, die sich um dich Sorgen machen. Ja genau, Mama und Papa sind mir lieber. Und das verstehen Kinder. Und so entsteht eine Wärme, eine Atmosphäre im Haus, wo die Kinder wissen, dass wir sie lieben und dass wir das Beste für sie wollen. Wir wollen das Beste für sie. Wenn deine Kinder lernen zu Hause, über den Büchern sind, dann musst du ihnen beibringen, sie lernen jetzt wirklich nicht für die Lehrerin. Oder für den Lehrer. Du lernst jetzt für dich und für dein Leben. Der 8-Jährige checkt es vielleicht noch nicht so. Aber der 15-Jährige, dann kannst du schon sagen, schau, dieser Junge da draußen, der wäre intelligent, vielleicht intelligenter wie du, aber der hat keine Mama und keine Papa, die sich um ihn kümmern und nicht dahinterher sind, dass er gute Noten hat. Und er wird einmal keinen Beruf haben. Und er wird auf der Straße sein. Und er wird vielleicht kiffen. Er wird dieses oder jenes tun. Aber wir tun das jetzt. Und der kleine Sepp ist dann nicht mehr der kleine Sepp, er ist schon der Sepp. Und der Sepp weiß schon, ja, es ist eigentlich vernünftig, ich muss mich überwinden. Und so lernen wir, vorwärts zu kommen in unserer Erziehung. Natürlich, jetzt geht die Erziehung weiter. Und meine Buben, die kriegen alles von mir. Fast alles. Was ich denke, was gut ist für sie, kriegen sie alles. Und dann sage ich, schau her, ich bin für euch immer da. Und da gibt es aber jetzt Bereiche, wo ihr mir gehorchen müsst. Und so argumentiert Gott eigentlich auch. Wenn wir Römer Kapitel 12 nehmen, da haben wir 11 Kapitel lang wird über das Wesen Gottes gesprochen. Zwölf Kapitel lang. Und dort sehen wir eigentlich, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Durch die Erbarmungen Gottes. Gott hat so viel für uns getan und tut so viele Dinge, wir haben es verstanden. Und er beginnt mit Kapitel 1 im Römerbrief, wo er spricht über das Wesen Gottes, über die Absichten Gottes. Dann sagt er, und das wunderbare Evangelium von Jesus Christus, das mich errettet hat, das alle Menschen erretten kann, 16 und 17. Und dann ist die Frage, wer braucht das Evangelium? Kapitel 18 steht dann, Vers 18 steht dann, weil der Zorn Gottes über alle Menschen kommt. Jeder Mensch ist verdorben, jeder Mensch ist ein Sünder. Und dann argumentiert er 2 Kapitel lang die Verdorbenheit des Menschen. kommt dann zum Schluss in Kapitel 3, wo er sagt, es ist niemand, der vor Gott bestehen kann. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und das ist ein wichtiges Argument. Wer sind die Menschen? Zuerst einmal diejenigen, die wo wirklich grobe Sünder sind, Kapitel 1. Und dann Kapitel 2, wie man sagt, die White-Collar-Sünder, die Ärzte. Ja, die gehen nicht hinaus und rauben eine Bank aus. Aber die rauben vielleicht den Patienten aus. Oder die machen Steuerhinterziehungen. Die sind die Leute, die untreu sind, aber niemand kommt da wirklich dahinter. Und dann argumentiert er, schau, die hätten auch ein Gewissen. Die haben kein Recht, sich zu beschweren, weil sie haben wirklich alle Voraussetzungen für ein schönes Leben. Und trotzdem sind sie Sünder, auch sie brauchen es. Und die dritte Gruppe der Menschen sind die Religiösen. Die reden über Gott und tun es nicht. Und auch sie sind Sünder und brauchen einen Erlöser. Und da sagt Gott eigentlich, zusammenfassend, jeder Mensch ist verdorben, jeder Mensch ist ein Sünder und er und kann nicht vor der Herrlichkeit Gottes bestehen. So, alle gehen verloren. Ist die Diagnose Gottes. Jeder ist krank durch und durch. So wie wieder gesund. Gottes Heilmittel. 3 Vers 24. Jesus Christus. Er ist zur Sünde gemacht worden. Er ist derjenige, der uns rechtfertigt. Er ist gestorben. Und nicht durch Werke werden wir gerechtfertigt, sondern allein aus durch das Werk Jesu Christi. Das ist die Medizin. Und wie kann ich die Medizin zu mir nehmen? Durch den Glauben. Kapitel 4, Römer 4, ist durch Glauben werden wir gerechtfertigt. Der Glaube ist es. Und dann die Argumente David und Abraham. Wie sind die gerecht worden? Durch den Glauben alleine. Wunderbares Evangelium. Und dann sagt in Kapitel 5, schau, jetzt habe ich alles für euch getan, für die Erlösung, jetzt tue ich noch alles, damit ihr die Kraft habt, ein heiliges Leben zu führen. Ihr bekommt den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Dann 5 bis 8, der Heilige Geist in mir bewirkt, dass ich Christus ähnlich werde. So, er hat die ganze Vorsorge getroffen. Nicht nur einerseits, dass er für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz, sondern er befreit uns auch noch von der Macht der Sünde. Es geht gar nicht, wenn du jemand sagst, geh hin und tu das, sondern er hat da gar keine Fähigkeit dazu. Wenn er nicht die Fähigkeit hat, kann ich auch ihn nicht strafen, wenn er etwas tut, was er nicht tun soll. So, Gott hat die Vorsorge getroffen für ein heiliges Leben. Alles hat er getan, damit wir dieses heilige Leben leben können. Und dann spricht er von der zukünftigen Herrlichkeit, die dann einfach sein wird. So, das ganze Programm, Erlösung von der Hölle, Erlösung von der Macht der Sünde und Erlösung von der ewigen Trennung vor Gott. Und das Römer 8, das ewige Ziel mit ihm, was kann entscheiden von der Liebe Gottes? So, all diese Erbarmungen hat Apostel Paulus vor Augen geführt und sagt, was ist jetzt eure Antwort? Ihr könnt kein Opfer bringen, aber dein Leben selber als lebendige Gabe für Gott, zu seiner Ehre. Und wie soll mein Leben ausschauen? Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Verwandlung durch das Lesen der Schrift, durch das Nachdenken über Gottes Wesen, gibt es eine Verwandlung meiner Sinne. Früher habe ich so gedacht, jetzt denke ich so. Ich staune selber, dass so eine Transformation stattgefunden hat, sagen manche Menschen. Und manche Menschen, und bei dem Gläubigen wird es auch sichtbar, die Veränderung. Schön langsam, bei manchen Dingen sind es gröbere Sachen, schneller, sieht man mehr am Anfang, aber bei jedem gibt es eine Transformation, eine Veränderung der Sinne. Und Gott sagt, schau her, ihr müsst so denken anfangen, wie ich denke. Und das ist wichtig. Und dann, ganz logisch, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung der Sinne, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. So immer wieder das Lernen, damit wir einen heiligen Wandel leben können, brauchen wir diese Information, wie Gott selber ist. In 2. Petrus, Kapitel 1, lesen wir, Gott hat uns alles gegeben, was zum göttlichen Wandel nötig ist. Alles. Jeder, der gläubig ist, hat alles bekommen. Und dann sehen wir im 2. Petrus zwei Menschen, beide gläubig. Der eine war der Lot Der andere war der Noah. Das sind die zwei Beispiele im zweiten Petrusbrief. Lot, wenn du es nicht wüsstest aus dem zweiten Petrusbrief, wirst du nicht glauben, dass der gläubig war. Aber er war der gerechte Lot. Aber er hat nicht Gott gehorcht in allen Dingen in seinem Leben. Und es ist sichtbar geworden. Zwei total verschiedene Ziele. Zwei Menschen, deren Leben ganz anders geendet hat. Noah hat einen gewaltigen Eingang gehabt in das Reich Gottes. Es war Triumphzug für ihn und für Lot. Mit nichts, alles verbrannt, erscheint er in der Herrlichkeit. Sein Leben lang, seine Ewigkeit lang wird er das erleben einfach. Er wird auch zufrieden sein in der Herrlichkeit, aber trotzdem gewaltigen Verlust, dann noch einen gewaltigen Segen. Und das ist das Ziel, was jeder von uns hat. Du kannst das Leben eines Lot führen, du kannst das Leben eines Noah führen. Aber was ist dein Ziel? Die Herrlichkeit. Und Gott sagt, deine Erziehung ist unwahrscheinlich wichtig für die Ewigkeit. Und du selber bist verantwortlich für das, was du aus deinem Leben machst. Und Gott verlangt von dir nicht mehr, was er dir Gaben gegeben hat. Aber diese Gabe, die er dir gegeben hat, die verwende du. Und die entwickle du für dich selber. Und du kannst dich nicht ausreden an dem anderen. So, wenn die Kinder in die Schule gehen, sagt manchmal die Lehrerin oder der Lehrer oder so, er hätte mehr Begabung. Aber er ist faul. Und der andere Schüler plagt sich ab und bringt dieselbe Leistung nicht einmal mit viel Abplagen. Und der Lehrer respektiert das. Und Gott wird das auch einmal respektieren. Es ist nicht, was du geleistet hast, sichtbar, sondern mit welchen Mitteln du das erreicht hast. Mit welchem Einsatz. Gott wird gerecht richten. So, Gottes Ziel ist die Veränderung von uns. Wir haben andere Bilder in der Schrift, die sagen, wir sollen Nachahmer Gottes werden, Nachahmer Jesu Christi. Das ist eine Art von Lernmethode. Ist meine liebste Lernmethode gewesen. Ich war ziemlich praktisch begabt. Wenn der Lehrer was gezeigt hat, dann habe ich es bald machen können. Aber ich war nicht dieser Erfindertyp in Kunstmalerwerkstatt und so. Aber wenn ich dann gesehen habe, wie der es macht, dann habe ich einfach geübt und in kurzer Zeit war ich auch ziemlich gut auf dem Gebiet. Und andere sind wieder kreativer. Und so sagt die Schrift, wir sollen Nachahmer Jesu Christi sein, Nachahmer Gottes. Epheser Kapitel 5, 1 und 2, ihm nachahmen. So, wenn du jemanden nachahmen willst, musst du diese Person beobachten. In Las Vegas gibt es einen Wettbewerb, wer der beste Imitator von Elvis Presley ist. Ich weiß nicht, wer von euch Elvis Presley kennt. Habt ihr schon von Elvis Presley gehört? Gewaltig, ja? Elvis Presley. Nachahmer. Wer glaubst du, das letzte Jahr gewonnen hat als bester Imitator von Elvis Presley? Nicht lachen jetzt. Es war Österreicher. Der beste Imitator von Elvis Presley, ein Österreicher. Und noch aus dem Lungau. Das war erstaunlich. Und der verdient sein Geld jetzt als Imitator von Elvis Presley in einem dieser Nachtclubs in Las Vegas. Verdient gutes Geld. Kann leben. Aber wie wirst du ein Imitator von Elvis Presley? Du kannst nicht sagen, ich möchte Elvis Presley nachmachen. Du musst ihm zuhören. Du musst seine Stimme gehorchen. Dann brauchst du Filme. Du musst die kleiden sich genau wie er. Die ganzen Bewegungen. Und ausschauen musst auch. Du musst begabt sein. Aber das ist nicht so einfach. Die Stunden, Tage trainieren die. Genauestens nachschauen. Und die Schrift sagt, wir sollen Nachahmer Gottes, Nachahmer Jesu Christi werden. Wie werde ich das? Wie geht das? Möchtest du das sein? Dann wirst du das Wort Gottes lesen und sagen, okay, wie ist der Herr Jesus unterwegs gewesen? Was sind seine Ziele gewesen? Wie hat er die formuliert? Wie hat er geredet? Wie hat er gedacht? Warum hat er so geredet? Warum hat er so gedacht? Die ganzen Fragen, die du dir stellst, in der Schrift drinnen. Und der Apostel Paulus sagt, Ich habe es noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht vollkommen. Aber ich strebe danach. Ich möchte es erreichen. Ich möchte das größte Ziel erreichen, Nachahmer Jesu Christi zu sein. Und später dann schreibt er, Korintherbrief sagt er, seid meine Nachahmer. Er ist Nachahmer Jesu Christi. Und er sagt dann, wenn die Korinther so weit sind, dass sie mich nachahmen, sind sie schon viel weiter, wo sie jetzt sind. Eine Stufe ein bisschen herunten. Du kannst Nachahmer werden vom, wer sind die bayerischen Fußballer? Sagen wir vom Podolski. Sagst du, du bist schon immer schlecht, ja, wenn du Nachahmer von Podolski bist. Aber wenn du wirklich gut sein willst, musst du Nachahmer von Ribéry werden. Der hat schon noch mehr drauf. Sind wir einverstanden, Fußballer? Ja? Aber du musst trainieren, du musst schauen. Und wenn die Buben bei uns Fußball trainieren, mit ihren ganzen Tricks, sagt der andere wieder, der Ronaldo hat diesen Trick gehabt, und dann fällt der Ball auf über die Schulter, vorne runter und wieder. Einfach, die können eine Dinge. Aber das ist Übung, Übung, Übung. Und wir, wenn wir für geistliche Dinge nachdenken, dann sagen wir, es muss für selber gehen. Ohne Mühe. Ich brauche die Schrift nicht lesen. Ich brauche mich nicht auskennen. Ja, dann wird es auch so sein, dass ich nicht vorwärts komme. Aber Gottes Ziel ist Vollkommenheit in Christus und das ist zu unserer vollkommenen Freude. Und das kann uns nicht genommen werden in alle Ewigkeit. So ist ein riesiges Ziel. Wenn ich meine Kinder erziehe, denke ich mir, wie werden sie ihr Leben gestalten? Und jetzt immer mehr, wo ich älter werde und weiß jetzt, kann man meine Jahre ein bisschen, wenn es nicht irgendein Elementarereignis gibt, kann ich sagen, so viele Jahre habe ich noch zu leben. Realistisch einfach. Und jetzt weiß ich, muss ich meinen Buben gewisse Dinge beibringen. Dem einen sage ich, schau, die Heizung funktioniert so. Da ist die Steuerung drinnen, wenn ich nicht zu Hause bin und das wäre kaputt, musst du einfach dies und dies machen. Und jetzt beginne ich über diese Dinge zu reden. Vor 10 Jahren habe ich noch nicht über diese Dinge gesprochen. Aber jetzt. Dann habe ich zu meinem Buben gesagt, wie er so klein war, sage ich, schau, Peter, das gehört einmal alles dir. Der hat mir angeschaut, was soll das Ganze? Jetzt, wo er über 20 ist, sage ich es ja nicht mehr. Jetzt würde ich es verstehen. Du bist Bauer, du kriegst einen gewissen Besitz, hat einen gewissen Wert. Aber Gott redet mit uns so. Er sagt zu uns, schau, das ist dein Erbteil. Das kannst du werden, das kannst du dir erarbeiten. Gott sagt, wir sollen Nachahmer werden. Anderes Ziel ist, wir sollen vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel ist. Seid heilig, wie er heilig ist. Heilig, wie er heilig ist. Die Heiligung. Kein faules Wort kommt mehr aus euch. Der Zorn ist nicht mehr vorhanden. Und all diese Dinge, es ist ein Prozess, der das ganze Leben geht. Bis wir die Augen schließen. Den großen Bibellehrer, Bruce war es, haben sie gesagt, wie er so am Sterbebett gewesen ist, du hast schon gewaltige Erkenntnis gehabt von Gott. Na, sagt er, ich beginne erst jetzt zu verstehen. Vor seinem Tod, jetzt beginne ich es erst zu verstehen. So mit Gott dich zu beschäftigen, du wirst nie am Ende sein. Es gibt immer wieder eine neue Schicht. Es ist eigentlich so, wie wenn du eine Zwiebel abschälst. Eine Haut tust du weg, ist wieder Haut da. Wieder. Und mit Gott ist es unendlich. Eine gewaltige Sache. Und der inwendige Mensch erfreut sich an diesen Dingen. Völlige Freude ist in der Gemeinschaft. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Ihr könnt es genießen. Ihr könnt dieses Leben mit mir genießen. Und da ist diese Freude, die niemand von euch nehmen kann. Vollkommen wie der Vater. Und in Römer Kapitel 8 steht, wie der Sohn. Und Gottes Wege wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn die er vorherbestimmt, die vorher erkannt hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Gott hat ein riesiges Ziel. Eltern, habt ihr ein riesiges Ziel für eure Kinder? Für eure Mädchen, für eure Buben? Was ist das Ziel? Kinder sind wie ein Spiegel. Und ich weiß noch so gut, wie einmal gehe ich ins Schlafzimmer von meinem Sohn rein. Da liegt alles herum. Ja. Der ist so unordentlich. Sag ich, Christian, bei dir schaut's aus. Da liegen die Socken, da ist die Hosen, da liegt das und die Schreibzeug liegt herum. Räum dort mal das Ganze auf. Oh ja, ja, Papa, mache ich. Bin rausgegangen, bin ins Schlafzimmer gegangen, mein Eck, haben wir es angeschaut, genau gleich. Alles durchgelegen, gell? Natürlich, ich habe schon Ausrede dazu, weil ich ja im Tag mindestens dreimal die Kleider wechseln muss. Immer wieder wechseln, wenn man im Stall ist, wenn man dann nicht im Stall ist und wenn man dann fortgehen muss. Dann hat man so drei verschiedene Sachen, ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen. Und da wird es ein bisschen lockerer. Da packst du ziemlich Garderobe. Jedenfalls vorbildlich dem Ziele, der Sohn gleichförmig ist. Einmal wird Gott uns beurteilen. Du sagst, oh, ich lebe einfach so dahin. Einmal wird Gott uns beurteilen. Die Schrift sagt, es gibt einen Richterstuhl. Gott wird uns vor dem Richterstuhl beurteilen. Du ganz alleine, Tom, wirst vor dem Richterstuhl Christi stehen. Du wirst sagen, Tom, schau, diese Gaben habe ich dir gegeben. Was hast du daraus gemacht? Und dann sagst du, schau her, da ist meine ganze Liste, Geschwister betreut. Dieses und jenes habe ich getan. Und dann wird er sagen, gewaltig. Ein ewiger Lohn. Du wirst keinen Verlust haben. Es gibt Verlust vor dem Richterstuhl Christi. Manche sagen, in der Ewigkeit der Richterstuhl Christi, wir werden immer glücklich sein. Nein, es gibt Verlust. Wie bei Lot. Was du gemacht hast, der Herr wird dich alleine beurteilen. Freust du dich drauf? Oder hast du, wie man sagt, ein bisschen Reisgang? Wenn die Eltern auf Urlaub fahren oder weg sind und die Kinder haben das Haus zur Verfügung oder die Wohnung zur Verfügung, dann kommen die Eltern nach Hause. Wenn die Kinder wissen, dass die Eltern nach Hause kommen, wie geht es ihnen dabei? Die Eltern kommen nach Hause. Was werden sie sagen? Oder ich freue mich schon, wenn die Eltern nach Hause kommen. Schild vor der Haustür, herzlich willkommen. Es ist aufgeräumter, wie wir das Haus verlassen haben. Alles tiptop hergerichtet, Kuchen gebacken, Blumen am Tisch. Wenn die Kinder so unterwegs sind, die können es gar nicht erwarten, bis die Eltern nach Hause kommen. Weil sie wissen, die Eltern freuen sich und die Kinder freuen sich schon riesig. Und so soll es eben sein, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi kommen. Wir können es nicht erwarten. Wenn der Herr uns beurteilt. Und so soll es eigentlich sein. Es wird alles aufgedeckt. Alles wird sichtbar werden. Und der Herr verlangt von dir nicht mehr, wie was du bringen kannst. Das ist einfach wichtig zu wissen. Der Herr ist nicht kein Sklavenhalter, er ist kein Tyrann, er liebt dich. Aber er verlangt was. Von den Fähigkeiten, die er dir gegeben hat. Für deine Freude. Die Freude der Kinder sind ihre Eltern. Stehen in den Sprüchen. Die Freude der Kinder sind ihre Eltern. Manchmal denkt man, die Freude der Eltern sind die Kinder. Stimmt auch. Aber in den Sprüchen steht, die Freude der Kinder sind ihre Eltern. Die Kinder können sich enorm freuen, wenn sie einfach sehen, dass sie jetzt den Eltern Freude gemacht haben. Mein Sohn hat mir, den habe ich immer als Lesezeichen in meiner Bibel drinnen, ich weiß nicht, wann das geschrieben hat. Und ich lese euch das einfach vor. Lieber Papa, wenn ich Psalm 37 lese, denke ich öfters an dich und die Bedrängnisse, durch die du gehen musstest und durch die du gerade gehst, aber auch an dein stilles Vertrauen auf unseren Herrn. Ich danke dir für dein Vertrauen, das du mir schenkst, und dass du mir stets mit Rat und Tat beistehst. Gottes reicher Segen und Kraft wünscht Christian. So, die Maßnahmen der Erziehung. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, wo Buben Fußball gespielt haben im Hof und ihren Sonntagskleidern. Und die Kleider sind alle dreckig gewesen. So, und die Mutter sieht das, und geht raus und geht zu einem der Buben hin und zieht ihm bei den Haaren ins Haus rein. Nur bei einem hat sie es gemacht. Und nicht bei den anderen. Warum bei dem einen? Was hat den unterschieden von den anderen? Das war ihr Sohn. Die anderen Kinder hat sie keine Verantwortung gehabt. Aber für ihren Sohn hat sie die Verantwortung getragen. Und da lesen wir in Hebräerbrief, Kapitel 12, ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und ihr habt die Ermahnungen vergessen, die zu euch aus Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Ihr erduldet zur Züchtigung, Gott behandelt euch als Söhne, denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigen uns zwar wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. So, Maßnahmen zur Erziehung. Und manchmal, wenn man nach vorne schaut, kommt uns die Erziehung nicht sehr angenehm vor. Aber wenn wir zurückschauen, sagen wir, es war wichtig. Es war ganz richtig so. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern streng waren mit mir. Weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Aber während ihrer Zeit war es für mich fast unerträglich. Jetzt bin ich so dankbar, dass meine Eltern nicht nachgegeben haben. Wenn ich über Kindererziehung rede, und solche Vorträge mache ich relativ viele, dann sage ich immer wieder Dinge, wo ich weiß, die sind schmerzhaft für Väter. Das schmerzt sie. Und dann kommen immer wieder Rebellion heraus, denke ich mir, oder zumindest Kritik gegenüber meiner Person, die sagen, du hast nicht recht. Ich sage, gewöhne deinem Sohn die Wege, die ihm entsprechend sind, und er wird nicht davon weichen, wenn er alt wird. Es ist eine Verheißung in der Schrift. Erziehe ihn seine Wege gemäß. Und dann sagen sie, ich habe alles getan, meinen Sohn zu erziehen, und trotzdem ist er so geworden. Trotzdem. Aber die Schuld liegt nicht bei mir. Und es war wieder mal so eine Sache, und dann habe ich mir gedacht, ich glaube es nicht, was er sagt, aber jetzt werde ich der Sache nachgehen. Und da sind drei Schwestern, sind verheiratet nebeneinander, alle drei gläubig, ihre Männer auch alle gläubig, und die Söhne sind und Töchter sind total unterschiedlich. Bei einer Familie sind sie wirklich, die Söhne, super unterwegs, die Tochter sehr gut unterwegs, nebenbei gleich das nächste Haus. Der Sohn ein Rebell, mit der Polizei Schwierigkeit gehabt und so weiter, und der zweite nicht viel besser. Dort ist ein bisschen Mischung. Und jetzt habe ich den anderen gefragt, sage ich, erzähl mir einmal, wie hast du deine Söhne erzogen? Deine Söhne. Er sagt, konsequent. Und während sie in der Jugend waren, in der Schule, haben sie manchmal Schwierigkeiten gehabt, habe ich mit ihnen einfach stundenlang Zeit verbracht und ihnen geholfen, gelernt und gesagt, das müsst ihr schaffen und das werdet ihr schaffen. Und die haben es geschafft, sind jetzt beide verheiratet, die Tochter wird auch bald verheiratet sein, beide haben sehr gute Ausbildungen hinter sich, Menschen sind schon durch sie gläubig geworden, richtige Vorbilder, diese Söhne. Und er hat gesagt, erzähl mir ein bisschen, wie es bei den Nachbarn ist, bei deinem Schwager und Schwägerin und so. Dann hat er gesagt, schau, auch die waren in dieser Zeit, in dieser Krisenzeit, und da haben die Eltern gesagt, der Herr wird schon schenken. Es ist, wir übergeben das dem Herrn, er wird das schon machen. Die Eltern sind irgendwie hingegeben. Er hat gesagt, ich habe ihnen angeboten, mit ihren Söhnen zu lernen. Die haben gesagt, nein, brauchen wir nicht. Der Herr wird das schon machen. Der Herr, der Herr, der Herr. Und die sind in die Welt hinausgegangen und haben ihre Schulen abgebrochen. Werden mindestens so intelligent wie die anderen. Die anderen sind Doktoren, Diplom-Ingenieure und so. Hat Universität München studiert. Und da ist die Sache, wo da steht, Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Nachher. Und du musst wissen, es gibt Dinge, wo unser Fleisch einfach nicht mehr will. Und du musst da durch. Und du musst Kinder zu gewissen Dingen, musst ihnen gewisse Schmerzen zuführen. Sie müssen überwinden lernen. Meine Nichte, die hat ein bisschen ein schwieriges Elternhaus gehabt. Ihre Mutter ist zeitlich gestorben. Der Vater hat alles andere wie ein Vorbild. Ist dann mit 16 Jahren in eine so schwierige Zeit hineingekommen. Und mein Neffe hat dann sie aufgefangen, hat ihr geholfen und sie ist gläubig geworden mit 16, 17 Jahren. Und dann ist sie zu uns ins Haus gekommen und ihr Slogan war immer, ich bin die Beste. Ich kann alles besser, ich bin die Beste in der Lehrzeit, alles ist einfach das Beste. Und sie arbeitet mehr wie alle anderen, nur ich habe das nicht ganz geglaubt. Das glaube ich nicht recht. Aber jedenfalls selbstsicher war sie. Habe ich zu ihr gesagt, okay, wann hast du wieder einen freien Tag? Kannst du mir bei der Arbeit helfen? Ja, selbstverständlich, sie hilft mir bei der Arbeit. Und es war ganz eine einfache Arbeit. Ich habe immer gedacht, das wird ein Test werden für sie, ob sie wirklich so gut drauf ist, wie sie sagt. Und bei uns gibt es Birnbäume, da musst du manchmal im Herbst die Birnen auflesen. Und ich habe einfach die Bäume geschüttelt und das ist eine anstrengende Arbeit. Und dann habe ich einfach mit ihr gearbeitet, 4 Stunden, nonstop. Geschüttelt, aufgeklappt, in Säcke gefüllt, aufgeladen, das ist dann so dahingegangen. Und ich habe bewusst es einfach durchgezogen. Es war für mich auch fast zu anstrengend. Die Bäume schütteln, weißt du, so Bäume musst du schütteln. Aber trotzdem, und dann nichts, kein Zeichen der Ermüdung gezeigt, einfach wie wenn das locker wäre. Und dann sind wir ins Haus gegangen, dann ruft sie ihre Freundin an, mit der sie einen Termin ausgemacht hat für 6 Uhr am Abend. Sagt sie, nein, ich kann leider heute nicht kommen. Ich habe so viel gearbeitet, ich bin so müde. Aber sie ist über die Grenze hinausgegangen. Und manchmal musst du Kinder über die Grenze, sie musst du über die Erschöpfung bringen. Weil dann werden sie noch ein bisschen besser. Sie beißen dann wirklich durch. Einmal hat mir unser Peter gesagt, der war so klein, Peter, geben wir Birnen auflesen. Ja, Papa, er kommt mit, kleines Kübelchen. Das ist ein lebendiges Kind gewesen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So ein lebendiges Kind. Ein Energiebündel. Und dann, ja, ein bisschen Birnen auflesen. Dann sehe ich, wie er sich davon schleicht. Wirklich davon schleicht. Einfach ist er weg. Ja, mit 5 Jahren habe ich mir gedacht, okay. Und dann komme ich ins Haus, sage, okay, Papa, du hast nicht gesehen, wie ich mich davon geschlichen habe. Na, sage ich, habe ich schon gesehen. Aber das macht er nicht, wenn er 10 ist. Da schleicht er sich nicht mehr davon. Wenn Kinder älter sind, 8 Jahre, 9 Jahre, sagen sie, Papa, ich muss aufs Klo gehen. Ja? Das ist so ihre Lösung. Ja, sag, geh einfach und dann kommst du wieder. Ja? Das dauert vielleicht in 10 Minuten, bist du wieder da. Papa, ich muss aufs Klo gehen. Kinder musst du oder uns selber manchmal über die Belastung hinaus. Und dann werden wir widerstandsfähig. Diese Erziehung. Und das Ziel ist, Frucht zu bringen. Wenn wir jetzt schauen, im Johannesevangelium, in Kapitel 15, da lesen wir, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt in einem Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt in mir. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. So, da geht es um Frucht bringen. Da geht es um Frucht. Und die Rebe, die keine Frucht bringt, die verbrennt. Die schmeißt man weg, die braucht man nicht. Man braucht keine Reben, die keine Frucht bringen. Manche sagen, ja, die waren auch Reben beim Herrn und jetzt haben sie keine Frucht gebracht. Das sind die Ungläubigen, die bringen nie Frucht. Und der Vater schaut für diejenigen, die Frucht bringen. Aber er ist nicht zufrieden mit der Frucht, sondern er sagt, mehr Frucht. Und er reinigt den Weinstock. Und er pflegt den Weinstock. Der Vater ist nicht der Weinstock. Der Herr Jesus ist der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, verbunden mit mir. Hineingetauft in den Leib Jesu Christi, durch die Taufe im Heiligen Geist, verbunden mit ihm auf Zeit und Ewigkeit. Und jetzt arbeitet er, dass viel Frucht entsteht. Und wisst was? Diese Frucht verherrlicht den Vater, steht dort. Er wird verherrlicht durch die Frucht, die wir bringen. Und was für ein wunderbares Bild ist der Weinstock für Frucht. Wer hat nicht gerne Weintrauben, die so süßlich sind? Nicht jetzt die grün geerntet werden und dann vielleicht 2 Monate oder 1 Monat irgendwo reifen müssen, sondern die wirklich saftig guten, süßen Weintrauben wischt und die schmecken einfach gut. Und das, was diese Frucht erfreut die Menschen. Und der Herr möchte, dass wir viel Frucht bringen, weil die Menschen erfreut, die mit uns herum sind, die Frucht des Geistes, Freude, Friede, Fröhlichkeit, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Diese Dinge erfreuen Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und der Vater wird verherrlicht. Und er schaut, dass wir viel Frucht bringen. Und dieser Reinigungsprozess ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft. Manchmal klopft dir vielleicht jemand auf die Schulter und sagt, das war aber jetzt wirklich lieblos, was du da gesagt hast. Und das Erste ist, man wehrt sich dagegen. Vielleicht hat er recht. Oder da hast du was nicht richtig gemacht. Der Vater verwendet manchmal Menschen in unserem Leben, die uns verändern können. Die an uns auch ein bisschen arbeiten. Und das sind die schmerzhaften Dinge. Diese Reinigung. Und in Epheser Kapitel 5 lesen wir, wie diese Reinigung auch funktioniert. Da sagt die Schrift in Vers 26 und 27, um sie zu heiligen, reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Diese Reinigung schmerzt. Aber das Wort Gottes zeigt uns die Verunreinigung auf, die vorhanden ist, und dass wir das jetzt weggeben. Und so ist er bestrebt, dass viel Frucht entsteht. Und diese Frucht bleibt in aller Ewigkeit. In aller Ewigkeit wird es sichtbar, wie wir verwandelt sind. Aber nochmal ganz wichtig ist zu sehen, du bist verbunden mit dem Herrn Jesus und die Frucht entsteht in der Verbindung mit ihm. Der wahre Weinstock, der falsche Weinstock Israel, die keine Frucht gebracht hat. Der Herr ist gekommen und geschaut, wo ist die Frucht? Keine Frucht war da. Und er sagt, das ist nicht, was ich eigentlich für Absicht habe. Ihr hättet Frucht bringen sollen. So der Christ in der Welt hat die Aufgabe, Frucht zu bringen. Und das ist sein Programm. In Kapitel 13, eine andere Lektion über die Fußwaschung, wo der Herr Jesus ihnen ein Beispiel gibt. Und dann sagt der Petrus, nicht nur die Füße sollst du waschen, sondern wasche mich ganz. Und dann sagt der Herr Jesus, Moment Petrus, du hast etwas nicht verstanden. Wer gebadet ist, ist schon rein. Wer gebadet ist, ist schon rein. Er muss nur mehr die Füße waschen. Die werden immer wieder schmutzig. Und dort weist er darauf hin auf die Wiedergeburt. Wenn du einmal gebadet bist, einmal ein Kind Gottes geworden ist, brauchst du dich nicht immer wieder baden. In Titus Kapitel 3 steht, Vers 4, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Geistes. So, du bist ein neuer Mensch geworden. Petrus, ihr seid rein, aber nicht alle. Da zeigt er, dass Judas nicht wiedergeboren war. Judas hat nicht das Leben aus Gott gehabt. Er war nie ein Kind Gottes. Er war Mitläufer. Und so ein guter Imitator und Nachahmer, dass die gar nicht geglaubt, dass die gestaunt haben und nicht gewusst haben, wer ist es, der ihn verraten würde. Judas war 3 Jahre mit Jesus. Er hat ihm die Kasse anvertraut. Und die anderen 11 Apostel haben es nicht gewusst, dass er nicht echt ist. Und wir haben diese Warnungen in der Schrift. Und dann sagt Jesus, er war nie gebadet. Er war nie rein. Judas ist nicht abgefallen. Er war nie ein Kind Gottes. Er war der Sohn des Verderbens von Anfang an. Ich habe niemanden verloren, außer dem Sohn des Verderbens, für den ich auch nie die Verantwortung gehabt habe. Lesen wir in Johannes 17. So, Petrus, du bist schon gebadet. Ich wasche dir nur noch die Füße. Also die Fußwaschung, sagt Jesus, was ihr von mir gesehen habt, das tut ihr anderen. So, wir haben dort die Verantwortung, füreinander zu sorgen. Natürlich ist es ganz eine heikle Sache, jemanden die Füße zu waschen, weil er schmutzig ist. Wie wirst du jemandem die Füße waschen, dass der das akzeptiert? Erstens einmal, das Wasser, die Wassertemperatur muss passen. Wenn du jemandem die Füße wäschst, bitte kein kochendes Wasser. Ein kaltes Wasser geht noch, aber kein kochendes Wasser. Und das Zweite ist, das noch Wichtigere, du musst dich niederknien. Du kannst nur jemandem die Füße waschen, wenn du dich hinkniest, wenn du niedriger wirst. Wenn du die Würde des anderen bestehen lässt, nur dann sollst du jemandem die Füße waschen. Dann wird er es akzeptieren, dann wird die andere Person auch merken, dass du sie lieb hast und dass der andere sieht dann, dass er selber schmutzige Füße hat. Und du hilfst ihm. In dieser demütigen Haltung, der Herr Jesus nahm die Schüssel, umgürtete sich, machte sich bereit und wusch ihnen die Füße. Er kniete sich zu jedem hin. Der Sohn Gottes selber. Und daraus können wir lernen. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist so was Wichtiges in der Gemeinde. Der Geschwister untereinander, füreinander. Achtet aufeinander. Das Schwierigste in der Gemeinde, die Füße zu waschen, gegenseitig. Und wenn du nicht die Füße waschst, ist es so, dass du sagst, und manche sagen, schau, der hat dreckige Füße. Der hat dreckige Füße. Aber das hilft dem nicht. Manchmal höre ich, wenn man sagt, ja, diese junge Frau, jetzt hat sie das erste Baby und sie kommt nicht zurecht. Hat nur ein Baby, 50 Quadratmeter Wohnung und sie ist überfordert. Was ist es? Sie hat vieles noch nicht gelernt, aber das hilft ihr nicht vorwärts. Darum ältere Schwestern, helft jüngeren Schwestern, die kleinen Tricks des Alltags zu lernen und zeigt sie ihnen einfach, wie das geht. Meine Frau hat immer so eine, wenn eine junge Schwester ein Baby bekommt, hat sie immer eine kleine Dose mit Salbe drinnen zum Stillen, ihre Stillsalbe selber gemacht. Sie weiß, die jungen Schwestern müssen das erst lernen und sie brauchen jetzt ein bisschen Ermutigung und dass sie nicht zu früh aufgeben und dann werden sie einfach tüchtige Schwestern werden. Beim dritten Kind ist die gleiche Person, die mit einem überfordert war, mit drei schafft sie es dann. Sie hat gelernt. Sie hat durch schwierige Zeiten, schlaflose Nächte und vielleicht Mühen, vielleicht manche Tränen, aber sie ist gewachsen. Und so kann man sich gegenseitig diese Handreichungen tun, die einfach wichtig sind. Und manchmal Ermahnung, weil du weißt, warum kommst du nicht mit in die Bibelstunde? Wie ich junggläubig war, war das so, hat man zu mir gesagt, ja, kommst du mit in die Bibelstunde? Dann sage ich, Bibelstunde? Ich habe keine Zeit, ich muss meine Kunden besuchen, Montagabends, keine Zeit. Ja, das war meine volle Überzeugung. Und dann manchmal habe ich gesagt, okay, komme mit. Jedes Mal, wenn ich gewesen bin, habe ich mir gedacht, es wäre schade gewesen, wenn ich nicht gegangen wäre. Heute war wieder ganz ein interessanter Abend. Und so hat sich das nach einiger Zeit, haben die nicht mehr sagen brauchen, kommst mit in die Jugendstunde, die war bei uns Montagabends, Bibelstunde, bin ich selber gegangen. Und nach einiger Zeit war ich Montag unterwegs, Mittwoch unterwegs, freitags unterwegs und sonntags unterwegs für die Sache des Herrn. Einfach immer mehr und mehr. Es hat sich selber entwickelt, weil man den Herrn immer besser kennengelernt hat. Aber es braucht manche, die dich abholen und die dich ermutigen und ermuntern und auch vor Augen führen, es ist nicht egal für dich selber, wie dein geistliches Leben ausschaut. Der Herr wird es einmal beurteilen. Und die wirkliche Freude hast du eben, wenn du mit dem Herrn unterwegs bist. Die Menschen, die freudlose Christen sind, die versuchen in der Welt glücklich zu sein und bei den Christen ein bisschen glücklich zu sein. Und indem sie sich nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen, ernähren sich auch nicht aus dem Wort Gottes, sind sie wie eigentlich die Tiere, sozusagen wie die ausschauen in Äthiopien unten. Abgemagert geistlich, unschön und so, am Verhungern. Sie bringen sich gerade noch, sie halten sich gerade noch irgendwie am Leben. Und das ist geistliche Armut. Und du bist du selber zuständig. Und es gibt keine Abkürzung für geistliches Leben. Es gibt es nicht. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt mache ich Instant-Christentum. Wie Kaffee, weißt du, Instant, heißes Wasser rein und die Sache läuft. Christentum ist eine beständige Sache. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, jetzt habe ich das ganze Jahr nichts gelernt in der Schule und jetzt vor der Prüfung, 5 Stunden vor der Prüfung beginne ich zum Lernen und möchte dann das ganze Jahr aufholen. Diese ganze Abkürzung, die gibt es nicht. Im Geistlichen gibt es es auch nicht. Wenn du fröhliche Christen findest, die wirklich mit dem Herrn gehen, dann kannst du sicher sein, dass die eine stille Zeit haben, dass die sich vom Herrn verändern lassen, dass die Umgang mit Geschwistern pflegen. Es gibt es nicht. Ein Baum, der gute Früchte bringt, da gibt es Ursachen. Familien, wo Kinder gut unterwegs sind, gibt es Ursachen. Und die Ursache ist es, die ausschlaggebend ist. Das Resultat zeigt nur. Wenn am Herbst eine Frau vorbeikommt mit einem Korb, schöne Karotten drinnen, Kraut ist wunderbar, die roten Beete sind wunderbar, alles, das Gemüse ist schön, dann kannst du wissen, diese Frau kennt sich aus, sie hat gearbeitet und das ist das Resultat. Und wenn du in den Garten reinschaust, ist alles verwildert, dann weißt du auch, was los ist. Auch nicht von selber entstanden. Man hat es einfach dem Zufall übergeben. So, es gibt Regelmäßigkeiten, es gibt Dinge, die einfach zeigen von etwas. Und so sagt der Herr, ich bin an euch beschäftigt, ich bin nicht zufrieden, ihr sollt aber auch nicht zufrieden sein. Ich möchte euch erziehen, dass ihr vollkommen werdet in Christus Jesus, zum vollen Mannesreife, in dem Vollmaß des Wuchses, der Fülle in Jesus Christus. Das ist sein Ziel. Und dann wirst du glücklich sein. Er hat dieses Ziel, der Weingärtner, dass viel Frucht entsteht. Wie schon gesagt, Sünde ist unser Feind in der Erziehung. Hebräer 12, Vers 4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis zum Blut widerstanden. 1. Petrus 4, 1, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet ihr auch mit derselben Gesinnung. Und wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern Willen Gottes zu leben, ist deine Entscheidung, so zu unterwegs zu sein. Dann lesen wir in Römer Kapitel 8, Vers 18, die Leiden der jetzigen Zeit, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Dann steht im Psalm 72, 14, doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Nach deinem Rat leitest du mich, und nachher nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Nachher nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Und das ist eigentlich das Ziel. Der Herr hat diese Erziehungsziele für die Herrlichkeit, die für uns vor uns ist. Wir sind unterwegs in die Herrlichkeit. Und unser nächstes Thema wird sein, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe jetzt weg, um euch eine Wohnung zu bereiten, damit ihr dort sein könnt, wo ich bin. So, der Herr ist beschäftigt jetzt. Eine Wohnung zu bereiten, wissen wir. Und das Zweite ist, er ist unterwegs als hoher Priester, um sich für uns zu verwenden. So, es ist nicht nur das, dass du dich beschäftigen musst, sondern der Herr ist auch beschäftigt. Und er ist unterwegs, um zur rechtzeitigen Zeit einzugreifen in deinem Leben. Rechtzeitig ist er da. Lesen wir als hoher Priester. Und weil wir dieses große Ziel vor Augen haben, werden wir nicht müde in der Erziehung, in unserem Fortschritt. Und ich glaube, die Freizeiten sind immer wieder ein Mittel, um uns irgendwie einzustellen, um zu lernen von Gott. um vorwärts zu kommen. Das ist unser Programm bis zum Schluss. Durch sein Wort, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Und der Friede des Christus wird eure Herzen regieren.